Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Podcasts Schwab und Schmidt, alles über Krypto und Blockchain. Unser Thema diese Woche sind Stablecoins. Ich freue mich sehr, nach der ersten Ausgabe zum Thema Metaverse, dass Frank und ich zurück sind und euch über aktuelle Themen aus dem Krypto- und Blockchain-Space informieren und hoffentlich auch unterhalten. Frank, wie geht's dir?
Ja, Sommerpause ist zu Ende, jetzt geht's wieder an die Arbeit. Und ja. Soweit alles gut. Ich hoffe, die Zuhörer haben auch einen guten Sommer erlebt. Halt war's nicht.
Ja, hier in Berlin ist es schon leider sehr grau, was nicht gerade gute Laune macht. Aber die Krypto-Themen sind natürlich immer spannend. Nur nebenbei, gerade ist auch der ETH-Merge vermutlich erfolgreich abgeschlossen worden, also ein historischer Moment für die Krypto-Szene. Aber wir sprechen heute nicht über den ETH-Merge, sondern über ein auch sehr spannendes Thema, das auch sehr viel mit Ethereum zu tun hat, nämlich Stablecoins. Und da gibt's ja einige interessante Fragen, offene Fragen, und auch die Regulatorik tangieren. Aber ich glaube, es ist sinnvoll anzufangen mit den Grundlagen, ne? Und auch für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht noch nicht so viel zu Stablecoins gehört haben, ist es, glaube ich, spannend, sich zu fragen, was ist eigentlich das Versprechen von Stablecoins? Was soll das eigentlich? Was ist eigentlich das Ziel? Und Frank, hast du dazu Ideen?
Ja, Johannes, Stablecoin immer wieder in aller Munde und inzwischen ja auch ein großer Anteil an der gesamten Marktkapitalisierung. Meine Kryptowährungen sind halt, weil junge Industrie, grundsätzlich ja erstmal sehr volatil, wie wir gemerkt haben, ne? Die Märkte gehen seit Bestehen stark auf, aber sie gehen auch wieder mal stark zurück. Im Moment sind wir eher in einer Phase, wo alles sehr zurückgeht. Und das macht natürlich eigentlich so eine Kryptowährung als Zahlungsmittel ein bisschen schwierig. So, ein Stablecoin ist im Prinzip ein Coin, der an eine traditionelle Fiat-Währung gebunden ist, sowas wie den Euro oder den US-Dollar, hat aber sozusagen technologisch die gleichen Eigenschaften wie eben eine Kryptowährung. Im Prinzip ist es eine Fiat-Währung auf einer Blockchain programmiert. So kann man sich das vorstellen. Ja, und das haben sich nicht nur die einzelnen Marktteilnehmer so ein bisschen überlegt, sowas zu bauen, sondern darüber hinaus, glaube inzwischen sind 70% aller Zentralbanken weltweit, die sich zum Thema mal zumindest, also auch da unterschiedlich Stadien, manche machen sich nach wie vor Gedanken, manche machen sich noch keine Gedanken, das sind eher wenige. Manche bauen bereits was und die ersten experimentieren mit eben digitalen Zentralbankgeld, ich sag mal kryptobasiert. Mhm. So, und von daher, so sieht es so ein bisschen für mich aus. Aber was ich mal wissen wollte von dir, Johannes, als Expert, was für sozusagen echte Probleme lösen die, weil du hast ja da Erfahrung nicht nur bei Niala, sondern auch aus deinem früheren Leben.
Ja, das ist eine gute Frage, Frank. Ich habe mit dem Thema mindestens seit 2016 zu tun. Ich glaube, das war so, ich kann jetzt eigentlich gar nicht mehr genau sagen, wann genau, also das war sicher das Jahr 2016, wo dann Kraken auch Tether gelistet hat als erstes. Das ist eine der größeren, nach Marktkapitalisierung wichtigeren, also für lange Jahre das größte Stablecoin-Projekt überhaupt. Und Kraken hat also Tether USDT, ist der Ticker, 2016 gelistet. Und das war, damals war der Kryptomarkt ja noch sehr, sehr klein. Es waren ja ganz wenige wirkliche Teilnehmer, die da gehandelt haben an den Marktplätzen, an den Handelsplätzen wie Kraken. Und damals Coinbase gab es auch schon und Bitstamp, ne, das waren so die großen Bitfinex. Viele der anderen, die jetzt heute so groß sind, gab es ja gar nicht zu dem Zeitpunkt. Und damals war es so, dass halt diese Stablecoins verwendet wurden von den Tradern, um schnell die Fiat-Werte von einer, also Fiat-Währungen quasi, Euro, Dollar, vor allem Dollar, von einem Handelsplatz auf den anderen zu schicken. Ne? Also es war jetzt so, dass zum Beispiel Kraken saß irgendwo, sag ich mal, hatte sein Bankkonto irgendwo in Deutschland, das war damals die Fidobank, ne, in München, und Bitfinex hat halt ein Bankkonto, sag ich mal, irgendwo in Asien, und jetzt, wenn jemand halt irgendwie Euro schicken wollte von Kraken oder Dollar schicken wollte von Kraken zu Bitfinex über das traditionelle Bankensystem mit einer SWIFT, mit einer SWIFT-Überweisung, hat teilweise Tage gedauert, und dann war auch noch die Chance, dass das irgendwie aufgehalten wurde, dass das Wire, ja, die Überweisung von einer Compliance-Abteilung irgendwo bei einer Bank. Und das war also so, also Cross-Border-Überweisungen sind immer schwierig, wie wir wissen. Und mit dem Stablecoin wie Tether war das innerhalb von, ja, Minuten möglich, dass man von einem Exchange von Kraken zu Bitfinex sich diese Fiat, das äquivalente Fiat geschickt hat. Und das war für die Trader, für die Handelnden damals, die auch Arbitrage betrieben haben an den verschiedenen Börsen, war das eine super Möglichkeit und wurde auch sofort angenommen. Ja, also das war sozusagen, wie ich die Ursprünge erlebt habe. Und das kann man jetzt aber verallgemeinern, ne? Also es ist nicht nur für Trader, die irgendwie 2016, 2017 an Börsen, an den Kryptobörsen gehandelt haben und auch sicherlich für die war es sicherlich lukrativ interessant, sondern es ist auch allgemein für alle Parteien, die miteinander Handel betreiben übers Internet und die auch noch in verschiedenen Staaten sitzen mit verschiedenen nationalen Währungen, ist es prinzipiell ein super Abwicklungssystem. Wenn man sagt, man hat einfach einen Stablecoin, der in Dollar denominiert ist. Dollar versteht jeder. Jeder weiß, was ein US-Dollar ist, was der Wert eines Dollars ist. Das ist mit Abstand die größte Fiat-Währung. Und das ist psychologisch verankert, ne, der Preis eines Dollars. Und wenn ich jetzt eine Firma bin, irgendwo in Brasilien, in Lateinamerika, und ich exportiere Rohstoffe nach Europa, ja, dann kann es ja unter Umständen sein, dass es am einfachsten ist, wenn ich in Stablecoin meinen Handelspartner bezahle. Ja? Also mein Handelspartner mich in dem Fall bezahlt in Stablecoins, statt dass ich jetzt irgendwie versuche, irgendwelche Euro in brasilianische Reais zu wechseln. So, das immer so als ganz, ganz konkretes Beispiel. Und es gibt auch wiederum, meine Zeit bei Kraken, es gibt auch dann tatsächlich Handelsunternehmen, die angefangen haben, auf Kraken Stablecoins zu kaufen, weil sie halt für ihre Handelsbeziehungen das benötigt haben, um damit die Handelspartner zu bezahlen. Ne?
Ja, das ist ja echt, das okay. Also das ist ja, kann man sich ja kaum vorstellen. Das wusste ich auch gar nicht, weil ich sag mal, diese ganze Blockchain-Diskussion ja grundsätzlicherweise, ich sag mal, im Bankenbereich genau das Thema Trade Finance. Da ist es ja am offensichtlichsten, dass sowas wie ein Blockchain-Thema sehr relevant ist, weil eben Austausch von Waren, Austausch von Papieren, Vertrauenswürdigkeit, ja. Das ist ja da das Riesenproblem. Ja. Deswegen haben Banken ja da auch, sagen wir mal, eine sehr, sehr wertvolle Dienstleistung geleistet, im Prinzip seit Banken existieren. Ne? Und da ist natürlich ja mal ein volatiler Coin, wie jetzt Bitcoin, nicht so besonders hilfreich zum aktuellen Zeitpunkt, aber ich wusste gar nicht, dass praktisch die Händler praktisch die Stablecoins schon nutzten aus solchen Zwecken, ohne praktisch eine Trade-Infrastruktur dahinter zu haben, ne? Weil das Vertrauensproblem ist ja immer noch. Aber du hast zumindest halt dieses Abwicklungsproblem in dem Sinne nicht mehr, und das geht alles halt ein bisschen schneller. Ja, das ist cool. Ja. War mir jetzt gar nicht so klar.
Nee, das ist, genau, und das geht auch immer weiter. Wir wollen jetzt nicht zu viel zu dem Thema sagen, aber es wird auch, wenn wir jetzt gerade was Niala macht, da kommen wir, glaube ich, auch noch dazu, dass Wertpapiere auf der Blockchain, auch da braucht man einen Settlement-Mechanismus. Und das sind dann wahrscheinlich auch wieder Stablecoins, ne? Aber vielleicht schauen wir uns nochmal die Frage an, die ja so dahinter steht, hinter den ganzen, also wenn ich Tether erwähne, dann schwingt das fast schon mit, gerade so in der Presse, in den Medien, gerade in Deutschland, dass diese Projekte alle sehr, sehr unseriös sind, nicht vertrauenswürdig. Ne? Und also dazu hat jeder irgendeine Meinung. Oft unterscheiden sich die Meinungen ziemlich. Und Frank, wie siehst du das denn eigentlich?
Naja, da hat halt das Event, das wir da mit Terra im Frühjahr, im Mai dieses Jahr hatten, nicht dazu beigetragen, dass es besser ist und dass man da mehr Vertrauen gewinnt. Auf der anderen Seite, es sind halt unterschiedliche Stablecoins draußen. Die werden auch entsprechend unterschiedlich besichert. Zumindest behaupten das die Betreiber. Ne? Also nachprüfbar ist ja ist das nur bedingt. Jetzt sagen wir mal so, insbesondere als einfacher Bürger hier in Deutschland sitzend, was weiß ich denn schon, wie so ein USDC oder USDT tatsächlich denn besichert wird? Ja, sind die Einlagen dahinter? Sind die auch wirklich ausreichend? Gibt es sogar mehr, aber wie verdienen die dann eigentlich das Geld? Also da stellen sich ja dann gleich ganz viele Fragen. Eine grundsätzliche Empfehlung, die ich übrigens für alle Kryptowährungen normalerweise ausspreche, ist, schaut euch das genau an. Also wer sind eigentlich so die Leute dahinter? Ja, was für Reputation hatten die? Wie sind die Projekte? Wie läuft es? Aber klar, wir sind nach wie vor in einer sehr, sehr jungen Industrie und ich sag mal, immer da, wo extremes Wachstum passiert, und das sieht man dann halt unter Umständen auch mal bei einem Stablecoin, da sind halt dann auch Gefahren mit verbunden, weil extremes Wachstum abzusichern ist finanziell, ich bin ja auch, sag mal, bei vielen Banken unterwegs, sehr, sehr herausfordernd, um es mal so zu sagen. Und alles, was, sag mal, moderat wächst, in, sagen wir mal, vorhersehbaren, gleichförmigen Schritten, das ist, sagen wir mal, zumindest mal finanziell und technisch leichter zu bewältigen, wie eben große Sprünge. Und von daher erwarte ich, sag mal, kurzfristig kann immer wieder mal bei super starkem Wachstum auch was mit einem Stablecoin passieren, weil man vielleicht auch technisch dann das Geld gar nicht dahinter kriegt, auch wenn so ein Bankrun auf einem Stablecoin passiert. Aber langfristig erwarte ich dann schon, dass sich da, ich sag mal, Marktmechanismen einfach durchsetzen. Und je größer und gesettelter und je mehr Teilnehmer dabei sind und Händler und Holdings, umso mehr stabilisiert sich das Ganze. So, und ich meine, man muss halt schon sagen, dafür, was es so alles ist, ist es dann doch schon relativ stabil, muss man halt auch sagen. Also die Ausschläge, auch jetzt in sehr schwierigen Marktsituationen wie eben da im Frühjahr, da hat ja einiges gewackelt und am Ende ist ja die betroffen sind, werden jetzt natürlich schreien, aber es ist am Ende dann doch wenig passiert. Es ist einer umgefallen, aber alle anderen sind eben stabil geblieben. Im Wesentlichen.
Genau, und vielleicht noch eine Ergänzung dazu, also auch wieder, knüpft wieder an Kraken an, aber es gibt auch diese Grundparanoia in der Szene, einfach in der Branche, und die ist ja auch berechtigt. Wir hatten ja seit 2013, 2014, wie viele Milliarden an Dollar sind verschwunden, ne? Und wie viele Hacks gab's, wie viele Geschäfte sind kollabiert, wie viele Börsen sind kollabiert, das ist ja klar, und deswegen gibt's halt diese Paranoia. Aber wenn zum Beispiel dann eine kleinere Firma nicht sofort eine der großen Top-4-Accounting-Firmen findet, die dann den Jahresabschluss macht, dann ist das nicht unbedingt ein Zeichen von einer betrügerischen Absicht, sondern ist das einfach aus der Not geboren. Ich kann das ja auch von, auch für Kraken war es nicht einfach, dann einen Wirtschaftsprüfer zu finden. Das ist halt einfach so. Die Leute, die Firmen wollen auch aus reputationellen Gründen einfach oft Krypto nicht anfassen. Und das ist dann sowas, was dann wirklich breit getreten wird auf Reddit und auf Twitter und sonst wo, und wo dann tatsächlich die Paranoia sehr hoch ist, wo man einfach mal sagt, Leute, wenn ihr mal bei so einer Firma gearbeitet habt, dann wisst ihr, wie schwierig das ist, jemand so eine Firma dafür zu begeistern, eine Prüfung zu machen, ne?
Ja, also unbedingt. So. Das ist, wobei auch da sind wir natürlich jetzt in 2022 weiter. Das ist so wie am Anfang mit dem Thema Fintech. Wie geht man jetzt damit um und was ist da die Regulatorik und macht man da eine Sandbox oder nicht? Und natürlich gibt es jetzt, dadurch, dass so viel Geld insgesamt im Markt ist, haben natürlich auch die Wirtschaftsprüfer erkannt, dass da Dinge gibt, die sich lohnen zu prüfen, weil am Ende kann man damit dann auch Geld verdienen. Also auch da, wir sind, ich wiederhole das immer wieder, wir sind eben in einem frühen Industrie, aber die Geschwindigkeit, sich zu professionalisieren, die ist einfach da und einfach immer mehr Marktteilnehmer nehmen dran teil, auch die sehr traditionellen.
Ja, vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt für einen Übergang. Ne? Also wir haben gesagt, oft sind die Privaten oder waren nicht immer vertrauenswürdig. Es ist schwierig, auch dieses Vertrauen herzustellen, gerade in so einer frühen Wachstumsphase. Wie sieht es aber denn mit den staatlichen Akteuren aus? Die haben sich ja auch seit einigen Jahren relativ weit hinausgewagt und haben gesagt, wir bereiten ein eigenes Projekt einer Zentralbankwährung vor, Stichwort CBDCs, also viele, die EU, Japan, auch, also eigentlich alle Staaten, alle, also nicht Staaten, sondern Notenbanken haben sich dazu geäußert, Zentralbanken haben sich dazu geäußert, einige haben Projekte, wie gesagt, angefangen, einige, was ich auch sehr interessant finde, haben dann die Projekte wieder eingestampft nach ein paar Jahren. Die Mehrheit ist aber immer noch dran, so auch die EU, glaube ich, ganz wichtiges Beispiel. Was ist denn deine Meinung, Frank, zu diesen CBDCs?
Also ich schreibe ja da auch immer wieder was dazu. In einer digitalen Welt wird es digitale Währungen geben. Unser Geld heute ist nicht besonders digital, obwohl man es denkt, dass es wäre. Natürlich ist alles Geld irgendwie schon an Computern auf Nullen und Einsen, aber was das Processing betrifft, eben nicht. Und dann haben wir ja im Prinzip so zwei Lager, also zentral regierte Regierung mit ihren sozusagen politisch abhängigen Zentralbanken. Ob wir das jetzt mögen oder nicht, die haben natürlich verstanden, was man mit einer Zentralbankwährung machen kann. Wenn man nämlich als Zentralbank das Geld direkt an die Firmen und die sozusagen Bürger ausgibt, hat man halt im Prinzip auch eine höhere Kontrolle. Ne? Und man kann natürlich Prozesse wie Besteuerung und anderes plötzlich ganz anders abbilden. Und da haben, ich sag mal, zentral regierte Staaten, die haben das eben verstanden, insbesondere China, und die werden das entsprechend auch treiben. Und von daher ist die Frage, ob die Zentralbank Digitalwährung besser als Stablecoins sind. Das ist eher so ein Auge des Betrachters, aber sind sie besser als das bisherige Geld? Aus deren Sicht auf jeden Fall, weil eben viel besser steuerbar und viel besser kontrollierbar. Deswegen sind sie die besseren Stablecoins? Ich glaube am Ende ja. Wenn eine Zentralbank, also die EZB, jetzt auch einen Stable Euro ausgeben würde, dann kann sie den natürlich auch viel besser steuern. Also das ist dadurch, dass sie ja das Geld im Hintergrund drucken kann, wie sie will, ist es zumindest aus Sicht der Parität der bessere, weil die wissen ja schon vorher, was sie machen. Das wissen wir ja nicht. Und deswegen gibt's ja dann auch immer wieder Abweichungen. Und von daher, also das ist aus meiner Sicht, das ist ja tatsächlich so.
Kleines Follow-up, Frank, dazu. Denkst du, es werden quasi alle wichtigen, sag ich mal, westlichen, wohlhabenden Volkswirtschaften alle ihren eigenen Stablecoin haben und auch natürlich autoritäre Systeme, das ist ja eben China schon genannt, oder werden sich so ein paar durchsetzen? Und dann wird, sag ich mal, in vielen afrikanischen Ländern, das ist ja auch so eine Vision, die einige haben, wird dann einfach der digitale Yuan verwendet, um halt Zahlungen im täglichen Leben durchzuführen. Ist das ein wahrscheinliches Szenario oder eher nicht?
Also die Frage ist, ist es ein gutes oder ein schlechtes Szenario? Und dann ist es, wie wahrscheinlich ist es? Also aus meiner Sicht ist es halt schon einfach sehr wahrscheinlich, dass so Währungen eben wie Yuan, Euro, Dollar, Pfund, Schweizer Franken, die heute den Ton angeben. Also es ist nicht mehr nur der Dollar. Der Dollar liegt, glaube ich, noch bei einer Dollardominanz von 55%. Das war schon mal bei 75% vor 20, 30 Jahren. Also da ist schon nochmal eine Veränderung zu sehen. Schaffen es zum Beispiel die afrikanischen Staaten mit ihren lokalen Währungen auch Zentralbankwährungen zu etablieren, die sich halten? Boah, das kann man ganz schwer prognostizieren. Gegeben der Interessenslage der Welt wird es sehr schwer werden. Aber dann wird es wahrscheinlich auch wieder die Ausnahme von der Regel geben, so wie in Kenia mit dem M-Pesa. Das hat ein de facto Standard wurde für Banking. Aus sozusagen das war ja nicht so geplant, sondern das hat sich einfach so entwickelt. Das kann schon sein, ja, aber ich erwarte jetzt nicht sozusagen komplett neue Verteilung, sondern vielleicht werden bestimmte Veränderungen und die größte Veränderung, die man generell sieht, ist einfach, dass es von einem globalen Einwährungssystem, nämlich dem Dollar, zu einem sozusagen multilateralen System oder einem vielfältigeren System, vielleicht mit 5 bis 7, 8 Kernwährungen kommt. Und wahrscheinlich helfen die Stablecoins vom Monopol zum Oligopol, was Währungen betrifft, den Schritt zu beschleunigen. Das wäre so meine Erwartungshaltung. Mhm.
Ja, stimme ich.
Genau. Stimme ich zu. So, dann ist aber ja die Frage, jetzt sitzt du ja da hier als CEO von Niala, für was sind denn, also was macht ihr denn damit? Mit Stablecoins oder wo würden die denn euch helfen?
Sie würden uns in der Tat helfen. Ich hatte das ja schon vorhin angedeutet. Also es gibt ja eine Lösung, die wir bauen, nämlich Tokenisierung und da speziell die Tokenisierung von Wertpapieren. Da haben wir ein Softwareangebot dazu und da ist ja die Handelbarkeit ein ganz, ganz großes Thema. Also jeder spricht von Sekundärmärkten für tokenisierte Wertpapiere, denn natürlich ist es schön, wenn man die Wertpapiere emittieren kann und die Tokens in einem Wallet schicken kann, aber man möchte ja dann auch irgendwann ein Handelssystem aufbauen. Ne? Das wollen alle, glaube ich, da sind wir alle im Gleichklang. Und da ist es natürlich so, dass wenn man handelt und wenn man auch vom DLT System, also auf einer Blockchain, wir in unserem Fall dann eine öffentliche Blockchain, weil wir öffentliche Blockchains natürlich bevorzugen, handelt, da braucht man für die Abwicklung automatisch irgendeinen, sag ich mal, E-Geld-Token, ne? Und der dann auch auf dieser Blockchain transferiert werden kann. Ne? Und da gibt es noch sehr, sag ich mal so, gelinde gesagt, sehr viel offene Fragen zu diesem Thema, die sich auch nicht nur wir, sondern auch andere Akteure stellen. Was darf man nicht? Ja, und es gibt ja jetzt ganz interessant das DLT-Pilot-Regime ab März 2023, wo das dann erstmals ermöglicht wird, dass man tatsächlich auch Wertpapiere auf diesem DLT-Handelssystem abwickelt oder Wertpapier-Token. Und da ist natürlich auch dann die Frage, wenn dann jetzt viele was vorbereiten, eine Lösung vorbereiten, vielleicht ein MTF aufsetzen für tokenisierte Wertpapiere. Was ist der, sagen wir ganz platt, was ist der Euro-Stablecoin, der verwendet wird? Und es gibt ja das weitere Problem, dass es halt nicht so wahnsinnig viel am freien Markt, nicht so viele Angebote für Euro-Stable oder Euro-Tokens gibt, die eine ausreichende Liquidität, eine ausreichende auch wieder Marktkapitalisierung haben. Da finden wir übrigens, deine Klammer auf, finden wir dieses Euro-C von Circle finden wir durchaus spannend, das beobachten wir, Klammer zu. Aber das sind so das sind die Fragestellungen, wo dieses Problem, dieses abstrakte Problem uns recht konkret tangiert. Ja?
Na, naja, das ist ja mal dann eine gute Anwendung, um zu verstehen, wo es das braucht und wo Stablecoins dann auch ganz konkret für einen Player im Markt Nutzen stiftet. Wir kommen leider schon wieder so ein bisschen zum Ende dann. Am Ende ist dann immer gut, dass man sich über Europa unterhält. Und da ist nur die Frage, so gefühlt Und du hast ja gerade gesagt, naja, irgendwie gibt es eben nicht so viele Euro-Stablecoins und das ist halt ein Problem. Warum ist denn Europa da so langsam aus deiner Sicht? Du bist ja auch, sag mal, auf einigen Konferenzen unterwegs und triffst dich mit wahnsinnig vielen Marktteilnehmern. Was denn da dein Einblick und dein Eindruck?
Es klingt so, diese Frage habe ich mir so schon häufig gestellt. Ich habe sie auch schon anderen Gesprächspartnerinnen häufig gestellt, immer wieder. Und es ist eine einfache Frage, aber die Antwort ist nicht einfach, leider. Es sind, glaube ich, mehrere Gründe. Einer ist natürlich, hast du jetzt schon erwähnt, die Dominanz des Dollars traditionell. Das ändert sich zum Glück, muss man sagen, für Europa. Aber natürlich gerade so große Rohstoffdeals, Stichwort Öl, wurden natürlich global immer mit in Dollar abgewickelt und einfach globale Handelsströme, da ist der Dollar das Zahlungsmittel der Wahl. Und das ist auch für Kryptohandel so gewesen, dass halt die Kryptohändler, was ich vorhin erzählt hatte, bei Kraken auch alle die Dollar-Stablecoins verwendet haben. Also da hatte einfach die Dollar-denominierten Tokens hatten einfach einen unglaublichen Vorteil bisher. So, und Euro hat sich da nie durchsetzen können. Aber es gibt auch noch sozusagen intrinsische Probleme mit dem Euro-Token, denn es gab ja das Zinsregime der EZB bis vor kurzem, ne? Als jetzt wurden ja die Zinsen, der Leitzins wurde ja erhöht vor wenigen Tagen, wiederum, also zum zweiten Mal dieses Jahr, und da hat sich natürlich einiges geändert. Und jetzt ist es, glaube ich, auch attraktiver, wenn man einfach als jemand, sag ich mal, einen Euro-Tether sich überlegt, ganz, ganz simpel, wenn man einfach irgendwie Hunderte von Millionen von Euro in irgendeinem Konto hält, ja, die Einlagen der Kunden, dann ist es natürlich, bisher war das ein Verlustgeschäft. Ja, das ist jetzt nicht mehr so. Da kann man auch ein bisschen Geld dran verdienen. Tatsächlich verdienen ja die Stablecoin-Betreiber, die Dollars horten, verdienen ja auch daran, ja, dass sie halt einen Zins einstreichen und den nicht weitergeben an die Kunden. Und das ist, glaube ich, jetzt sind veränderte Vorzeichen, veränderte Parameter, unter denen das auch dann hoffentlich für europäische Unternehmer.
Das ist ein echt guter Punkt. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, weil in USA gibt es ja, glaube ich, schon bald fast wieder irgendwie 2,5% oder 3% Zinsen. Das ist ja schon fast wieder auf einem Niveau, wo man sagen kann, das fängt jetzt an, Spaß zu machen. Also das ist ja genau. Stimmt, so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ja übrigens das klassische Bankgeschäft, ne? Also du nimmst die Deposits, die Gelder der Kunden, gibst denen nix oder ein bisschen was und legst das Geld bei der Zentralbank an, ja, und wachst jeden Morgen auf und bist reicher. Also ja, das ist ja tatsächlich sehr klassisches Bankgeschäft.
Ja, so ist es. Ja, also da ändert sich einiges und wie gesagt, ich bin da sehr optimistisch. Das wäre sozusagen mein Schlusspunkt für diese Episode unseres Podcasts, dass wir da, glaube ich, optimistisch in die Zukunft schauen können. Da tut sich viel. Und wie gesagt, Stichwort DLT Pilot Regime, da ist auch nochmal ein Anreiz, eine Lösung zu präsentieren. Ja, das wäre mein Schlusspunkt. Frank, ich weiß nicht, ob du noch einen Final Thought hast zu dem Thema.
Ja, nee, also mich freut es, dass wir jetzt nach der Sommerpause wieder zurück sind. Ist immer interessant, mit dir sich über sozusagen einzelne Themenschwerpunkte zu unterhalten. Man lernt dann auch immer wieder so ein bisschen was, obwohl man natürlich gedacht hat, man weiß schon alles. Aber das ist natürlich nicht so. Von daher vielen Dank und auch an alle Zuhörer. Danke, dass ihr hier mit dabei wart und ja, bis zum nächsten Mal.